Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Ein Schriftsteller mit großer Faszination für Architektur ist zu Besuch im Kompressor. Jochen Schmidt, willkommen.
Guten Tag.
Wir haben Sie gebeten, den Fotoband Soviet Modernism, Brutalism, Postmodernism 1955 bis 91 für uns zu besprechen. Hintergrund, nachdem Sie ja auch für Ihren jüngsten Roman Ein Auftrag für Otto Quandt, einen Architekten durch einen postsowjetischen zentralasiatischen Staat, einen utopischen irren lassen. Und dieser Roman ist ja inspiriert auch unter anderem durch eine Recherchereise nach Kasachstan, Hauptstadt Astana. Und zuerst würde ich aber gerne mal ergründen, woher kommt denn überhaupt Ihre Faszination für Bauten des Brutalismus, wie in diesem Band abgebildet?
Ja, nicht nur für Bauten des Brutalismus, überhaupt für Architektur. Ja, wie kommt es, wenn man viel reist? Irgendwann stellt man fest, also ich persönlich reise lieber wegen Gebäuden als wegen Essen und habe irgendwann gemerkt, dass das eigentlich das ist, was mich am meisten interessiert vor Ort. Und Brutalismus, ja, allgemein gefasst, eigentlich habe ich irgendwann festgestellt, dass bei mir bei Gebäuden gar nicht so sehr die Frage steht, ob die schön sind oder hässlich. Das kann man sowieso nicht allgemeingültig definieren. Sondern ob die mich irgendwie erfassen, berühren, ob da so ein erhabener Effekt eintritt. Und das kann in einem Industriegebiet sein, das kann in einer rumänischen Weizenfeldlandschaft sein, wo plötzlich ein riesiges Betonsilo aufragt. Das kann ein altes sowjetisches Bushäuschen sein. Alles Mögliche kann das sein, was eigentlich nicht in Reiseführern steht. Es handelt sich also oft um Architektur, die halt für die meisten unsichtbar ist, weil die nicht beachten, hässlich finden. Das sind halt oft Gebäude, die mich am Ende viel mehr interessiert haben, als das, was jetzt die Sehenswürdigkeiten waren.
Jetzt, um es nochmal zu verstehen, bei Ihrem Roman Ein Auftrag für Otto Quandt, was war eigentlich zuerst da? Die Idee dieser unsichtbaren Architektur nachzugehen und der irgendwie mehr Raum zu geben oder die Geschichte des Architekten und dann haben sich die passende Stadt dazu rausgesucht?
Naja, ich hatte davor ja einen Roman geschrieben, Zuckersand, in dem es um einen Spaziergang ging von Vater und Sohn, die Mutter von der Bushaltestelle abholen. Das war die Handlung. Es war durchaus ein Roadmovie, aber also mehr Handlung war halt nicht. Der Rest spielte sich im Kopf ab. Und jetzt wollte ich das Gegenteil machen, ein Abenteuerroman schreiben, wo ich jemanden nach Osteuropa schicke, der da gar nicht hin will. Und das sollte ein Architekt sein, weil Architektur halt der Leitmedien ist, um diese Welt zu verstehen. Und dafür hatte ich eigentlich vor, das so wie Kafka zu machen, dass ich gar nicht hinfahre, sondern mir alles ausdenke. Und irgendwann hatte ich dann doch Lust, vor Ort zu recherchieren. Und da bot sich Kasachstan an, wenn man da relativ leicht hinkommt. Und Kasachstan hat eine neue Hauptstadt, Astana, die auch eine Altstadt hat, die aus den 50er Jahren stammt, was schon mal sehr skurril ist. Und der neue Stadtkern besteht halt hauptsächlich aus Solitären von westlichen Architekten gebaut und ist halt schon sehr skurril.
Skurril, sagen Sie. Manch anderer würde, wir haben es ja schon angesprochen, beim Brutalismus schnell auch mal das Wort hässlich wählen. Wie sehen Sie das? Also es gibt wirklich nicht viele Architekturhistorikerinnen, Historiker, die diese massiven Bauten mit Beton verteidigen. Viele davon stehen ja unter Kritik.
Naja, das ist eine Frage der Zeit. Im Moment ist es gerade sehr modern, gerade bei Leuten, die sich begeistern für Architektur. Wenn es um Hässlichkeit geht, wird ja oft so eine fantasierte Öffentlichkeit bemüht und der Begriff Schandfleck kommt dann auf und das gilt dann eigentlich meistens nur, also der Zweck ist meistens nur, irgendwas abreißen zu können, um was anderes hinzubauen. Also im Denkmalschutz hat man immer so eine Periode, ich weiß nicht, 30, 40, 50 Jahre, bis man merkt, dass die Sachen denkmalwürdig sind. Und das ist dann oft sensibel für die Bauten, die aus der Zeit sind, weil die dann schon weg sind, bevor es interessant wird. In meiner Hauptstadt Mangana, dieses fiktiven Staats Ofustan, da ist es so, dass die Bauten, die der Präsident, der sogenannte Architekt des Vaterlands, entwirft, meistens, indem man nachts ein Gebäude träumt und morgens auf eine Serviette skizziert, dass die schon bei ihrer Errichtung Denkmalschutz zugestanden bekommen. Insofern besteht dort das Problem nicht. Ja, Sie meinen, dass es nicht Architekturkritiker nicht interessant finden? Das glaube ich eigentlich gar nicht. Denn diese Gebäude sind auf eine unfassbare Art ehrlich, schon mal, weil sie einfach ihr Inneres nach außen kehren. Also die Betonoberfläche ist, was man so materialehrlich nennt. Da wird nicht gelogen. Das ist einfach genau das drin, was draufsteht. Außerdem haben die oft eine viel höhere Qualität als heutige Star-Architekturgebäude. Die Star-Architekten heute kümmern sich hauptsächlich um die äußere Gestalt des Gebäudes und gar nicht um das Innere. Und in diesem Band, den wir uns angeguckt haben, sieht man wundervolle Inneneinrichtungen von Kulturpalästen, Theatern mit fantastischen Leuchtarrangements, also mit einer Pracht, aber eben stylisch. Es könnte alles auch ein James-Bond-Film sein. Und das wird heute ja total vernachlässigt. Die Architekten wären glücklich, wenn sie solche Sachen mitentwerfen dürften, aber der Bauherr hat meistens nicht die Mittel oder nicht so das Interesse.
Blicken wir mal genau in diesen Band. Ich wiederhole nochmal den Titel: Soviet Modernism, Brutalism, Postmodernism. Da geht es um Bauten, die eben von 1955 bis 1991 in der Ukraine entstanden sind. War das alles Altbekanntes für Sie oder auch Neues dabei?
Naja, wenn man sowjetische Architektur studiert, dann sieht man natürlich überall so ein bisschen was Ähnliches. Es ist halt ein großer Staat gewesen mit allerdings lokalen Eigenheiten. Aber der Titel des Bands sagt ja schon, dass es sich nicht um eine einheitliche Periode handelt. Das wird doch als so eine kleine Provokation verstanden. Normalerweise redet man halt nur von Ostmoderne oder Sowjetarchitektur und dort wird halt unterteilt in verschiedene historische Epochen. Modernismus, Brutalismus, Postmodernismus, was immer also ein Reflex ist auf die politische Situation dort und deswegen ist es schon ein bisschen differenzierter gesehen und überrascht, man sieht dann halt das Typische, die Zirkusgebäude, die Kulturpaläste, die Bushaltestellen, die sehr viel öffentliche Architektur, die halt in so einem im besten Fall international kompatiblen, lebensfrohen, modernen Stil errichtet wurde. So. Und wer sich jetzt darum und die heute sehr stark gefährdet ist, weil das natürlich dort auch mit Sowjetunion assoziiert wird und viel davon abgerissen wird oder vernachlässigt wird. Deswegen ist es geradezu progressiv, wenn man sich damit beschäftigt, gerade weil man nicht am Totalitarismus hängt. Das sind halt gerade oft Leute, die sich plötzlich der Vergangenheit zuwenden, dieser Vergangenheit und die halt zu den progressiven Teilen der Gesellschaft gehören. Das ist überraschend. Das ist nicht aus nostalgischen Gründen oder weil man sich nach dem Stalinismus sehnt.
Ja, und gerade deshalb vielleicht dann nochmal zum Schluss die Frage aus den Werken vielleicht des Bandes oder vielleicht haben Sie auch noch einen anderen Tipp. Welches Gebäude des Brutalismus lohnt es sich dann wirklich auch mal live vielleicht zu erkunden, hinzufahren, um nur Bilder anzuschauen?
Oh, also für Berlin hätte ich da einen Tipp. Also es ist natürlich ganz klassisch, es gibt den Trudelturm in Adlershof. Das sieht so aus wie so ein großer Minion aus Beton, riesengroß. Und da drin wurden halt Flugzeugtests gemacht, so mit Windströmung. Das ist, wenn man vor sowas steht, das ergreift mich einfach, weil da kommt die Kategorie der Erhabenheit dazu, wie wenn man durch die Alpen wandert. Das ist halt was uns übersteigt als Mensch. Die Wirkung finde ich spannend. Dann ist nicht ganz so leicht zu erreichen. Ich habe mir mal in Bulgarien ein Gebäude angesehen, in Buzluja, das ist im Gebirge. Da steht so eine Art fliegende Untertasse aus Beton mitten im Gebirge. Auf, ich glaube, 1500 Meter Höhe. Das war ein Kongresszentrum der KP dort. Und das steht seit 30 Jahren leer. Man kann dann da so durchklettern, durch ein Loch in der Wand und steht dann in einem Kongresssaal mitten in der Natur, wo das Dach schon weg ist und alte Mosaiken noch an den Wänden sind. Das ist, wirkt so wie eine antike Stätte von morgen. Und da gibt es auch viele andere, die sich das dann angucken. Das wäre ein großer Tipp. Aber es kann auch ein Betonsilo sein in einer Hafenanlage oder ein Trafohäuschen oder die wundervollen Betonformsteinelemente und Wände, die es in Ostdeutschland überall gibt, in Erfurt zum Beispiel, auch in Berlin. Das ist alles schwer in Mode zurzeit. Das haben nur noch nicht alle gemerkt.
Also, Betonbauten gibt es auch um die Ecke oder eben in der Ukraine, wie im Fotoband Sowjetmodernism, Brutalism, Postmodernism beschrieben. Erschienen im Dom Publishers Verlag, erhältlich für 78 Euro. Und diesen Fotoband hat für uns der Schriftsteller Jochen Schmidt besprochen. Dankeschön.
Bitteschön. Vielen Dank.